Ihr Don ist bestimmt der paranoideste Mann, der mir je untergekommen ist. Er muss in der Festung, die er sein Zuhause nennt, mindestens ein Dutzend Fluchtwege haben.«
Sarene widerstand dem Verlangen festzustellen, dass Kiyins Zuhause genauso eine Festung war wie das des Königs. Da ihr Gespräch versiegte, wandte Kiyin sich Eondel zu, um von ihm etwas über Lukels Sauermelonengeschäft zu erfahren. Nach einer Weile erhob Sarene sich und griff erneut nach ihrer Syre. Dann marschierte sie auf den Übungsboden. Sie stellte sich auf und fing mit einer Einzelübung an. Ihr Degen peitschte scharf durch die Luft, und bald hing sie ihren Gedanken nach, da die sorgfältig einstudierten Bewegungen ihr mittlerweile zur Routine geworden waren. Hatte Arshe recht? Ließ sie sich von Elantris und dessen geheimnisvollem Herrscher ablenken? Sie durfte ihre Hauptaufgaben nicht aus den Augen verlieren. Rathen führte etwas im Schilde, und Tel'ri konnte einfach nicht so neutral sein, wie er vorgab. Sie musste ihr Augenmerk auf viele Dinge richten und war bewandert genug im Politischen, um zu erkennen, dass man sich leicht übernehmen konnte. Doch ihr Interesse an Lebensgeist wuchs von Tag zu Tag. Sie traf fast nie jemanden, der politisch so versiert war, dass er ihre Aufmerksamkeit fesselte, aber in Arelon hatte sie gleich zwei solche Menschen gefunden. In gewisser Weise war Lebensgeist sogar noch faszinierender als der Giorn. Während Herathen und sie ihre Feindschaft offen zur Schau trugen, manipulierte Lebensgeist sie und durchkreuzte ihre Pläne, verhielt sich gleichzeitig jedoch wie ein alter Freund. Besonders beunruhigend war der Umstand, dass es ihr beinahe nichts ausmachte. Anstatt wütend zu sein, wenn sie seine Forderungen mit nutzlosen Dingen erfüllte, schien es ihn zu beeindrucken. Er hatte sogar ihre Sparsamkeit gelobt und gesagt, sie müsse den Stoff, den sie geschickt hatte, gewiss zu einem Sonderpreis ergattert haben bei der Farbe. Er verhielt sich immer freundlich und ihr Sarkasmus schien ihm nichts auszumachen. Und sie selbst konnte spüren, wie sein Verhalten nicht spurlos an ihr vorüberging. Dort im Herzen der verfluchten Stadt gab es endlich einen Menschen, der gewillt zu sein schien, sie anzunehmen. Sie wünschte, sie könnte über seine scharfsinnigen Bemerkungen lachen, seinen Beobachtungen zustimmen und seine Sorgen mit ihm teilen. Je mehr sie es auf Konfrontation anlegte, desto weniger schien er sich angegriffen zu fühlen. Ja, er schien geradezu Gefallen an ihrem Widerstand zu finden. »Sarene, Liebes?« Daoras leise Stimme riss Sarene aus ihren Gedanken. Sarene vollführte einen letzten Bogen mit dem Degen und richtete sich dann benommen auf. Schweiß rann ihr das Gesicht hinab in den Kragen. Sie hatte gar nicht gemerkt, wie sehr sie sich bei ihren Übungen verausgabt hatte. Sie entspannte sich und berührte mit der Syrenspitze den Boden. Daoras Haare waren zu einem ordentlichen Knoten aufgesteckt und ihre Uniform wies keinerlei Schweißflecken auf. Wie gewöhnlich gelang dieser Frau alles auf anmutigste Weise, selbst anstrengende Kampfübungen. »Möchtest du darüber sprechen, Liebes?« fragte Daora einladend. Sie standen an der Seite des Raumes. Die lauten Geräusche von Schritten und aneinander klirrenden Degen schützten ihre Unterhaltung vor neugierigen Ohren.
»Worüber?« fragte Sarene verwirrt. »Diesen Blick habe ich schon einmal gesehen, mein Kind«, sagte Daora in tröstlichem Tonfall. »Er ist nicht für dich bestimmt, aber das ist dir natürlich selbst längst bewusst geworden, nicht wahr?«
Sarene erbleichte. »Wie konnte sie das wissen? Konnte die Frau Gedanken lesen?« Dann folgte Sarene jedoch dem Blick ihrer Tante. Dora beobachtete Shuden und Torena, die beide lachten, während die junge Frau Shuden ein paar grundlegende Stöße zeigte.
»Mir ist klar, dass es schwer sein muss, Sarene«, meinte Daora, »in eine Ehe eingesperrt zu sein, ohne die geringste Chance auf Zuneigung, deinen Ehemann niemals kennenzulernen, noch seine tröstende Liebe zu spüren. Vielleicht könntest du dir in ein paar Jahren, wenn deine Stellung hier in Arelon etwas sicherer ist, eine Beziehung gestatten, die heimlich ist. Aber dafür ist es jetzt noch viel zu früh.«
Daoras Augen glänzten gerührt, als Shuden unbeholfen seinen Degen fallen ließ. Der ansonsten so zurückhaltende Yindo lachte unbeherrscht über seinen Fehler.
»Außerdem, mein Kind«, fuhr Daora fort, »ist dieser Mann für eine andere bestimmt.«
»Du meinst«, setzte Sarene an. Daora legte Sarene eine Hand auf den Arm und drückte sie mit einem Lächeln.
»Ich habe in den letzten Tagen diesen Ausdruck in deinen Augen gesehen Und die Frustration ebenso. Diese beiden Empfindungen treten häufiger gemeinsam auf, als jugendliche Herzen es erwarten.
Sarene schüttelte den Kopf und lachte leise.
»Ich kann dir versichern, Tante«, sagte sie liebevoll, aber bestimmt, »ich habe nicht das geringste Interesse an Lord Shuden.«
»Natürlich nicht, Liebes.«
Daora tätschelte ihr den Arm und zog sich dann zurück.
Kopfschüttelnd ging Sarene sich etwas zu trinken holen. Was waren diese Anzeichen, die Daora an ihr bemerkt haben wollte?
Die Frau war normalerweise so eine gute Beobachterin. Weshalb war ihr in diesem Falle ein solches Fehlurteil unterlaufen?
Selbstverständlich mochte Sarene Shuden, aber nicht in romantischem Sinne. Er war zu ruhig und, wie Eondel, ein wenig zu streng für ihren Geschmack.
Sarene war sich durchaus bewusst, dass sie einen Mann brauchte, der sie gewähren ließ, den sie aber nicht nach Belieben verbiegen konnte.
Mit einem Schulterzucken schlug Sarene sich Daoras irrtümliche Annahmen aus dem Kopf. Dann setzte sie sich und überlegte, wie sie Lebensgeist, bei dessen letzter und bisher detailliertester Liste, einen Strich durch die Rechnung machen könnte.
Lange, sehr lange, starrte Rathen das Papier an. Es war ein Bericht über König Iadons Finanzlage laut den Berechnungen deretischer Spione. Irgendwie hatte Iadon sich vom Verlust der Schiffe und deren Ladung erholt. Tel'ri würde nicht König werden.
Rathen saß an seinem Schreibtisch, immer noch in der Rüstung, die er getragen hatte, als er das Zimmer betreten und das Schreiben vorgefunden hatte. Das Blatt Papier ruhte unbeweglich in seinen gelähmten Fingern. Vielleicht hätte ihn die Sekunde nicht derart erschüttert, wenn ihn nicht auch noch andere Sorgen plagen würden. Immerhin hatte er im Laufe seines Lebens schon mit zahlreichen misslungenen Plänen fertig werden müssen. Unter dem Blatt Papier befand sich jedoch seine Liste der örtlichen Artheten. Er hatte jedem Einzelnen die Stelle des Oberartheten angeboten und alle hatten sie abgelehnt. Es blieb nur noch ein einziger Mann übrig, der die Stelle übernehmen könnte.
Rathens gewohntes Selbstbewusstsein, sein Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben, hatte zu bröckeln begonnen wie eine einstürzende Mauer.
Iadons finanzielle Sanierung war nur ein weiterer zu Boden gefallener Stein. Dilaf schien die Kapelle quasi zu leiten. Er setzte Rathen noch nicht einmal von der Hälfte der Treffen und Predigten in Kenntnis, die er organisierte. Die Art, wie Dilaf Rathen die Kontrolle entriss, hatte etwas Rachsüchtiges an sich. Vielleicht war der Arthet immer noch wütend über den Vorfall mit dem elantrischen Gefangenen. Oder vielleicht reagierte er einfach seinen Groll darüber, dass Sarene die Elantrier vermenschlichte, an Rathen ab.
Wie dem auch sein mochte, nach und nach war Dilaf dabei, die Macht zu ergreifen. Der Vorgang war schleichend, aber er schien unvermeidlich zu sein. Der listige Arthet behauptete, niedrige organisatorische Belange seien die Zeit meines Lord Heroden nicht wert. Eine Behauptung, die bis zu einem gewissen Grad stimmte.